Wenn ich diese freundliche Einladung habe, dann habe ich mich natürlich wochenlang beschäftigt, was ich hier predigen soll. Und ich bin einfach am Wochenspruch hängen geblieben. Der hat mich so erschüttert, der hat an mir gearbeitet. Ich habe gemeint, ich hätte heute Nacht kein Auge zugetan. So hat mich umgetrieben, was da steht. Wochenspruch heute, am 11. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das steht in 1. Petrus 5, Vers 5. Und in diesem Vers steht auch noch drin, alle miteinander haltet fest an der Demut. Und da steht dann in den weiteren Versen, seid nüchtern und wacht. Das passt zu dem Lied, das wir gerade gesungen haben. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Es gibt dumme Christen, die sagen, es gibt doch gar keinen Teufel. Die wissen schon gar nicht mehr, wo er sie im Besitz hat. Sie kennen das ja, dass jedes Jahr eine Kommission das Wort des Jahres festlegt. Spannend. Was sie wohl von 2011 wählt in der Vergangenheit, waren das schon tolle Worte, die sie als typisch für unsere Jahre herausgestellt haben. Da war es die Ellbogengesellschaft, da war es der Wutbürger, da war es die Abwrackprämie. Wenn ich ein Wort wählen müsste für unsere ganze Zeit, letzten 50, 60 Jahren, in denen wir leben, wissen Sie, was ich wählen würde? Als typisch Manager. Wir haben ja diese tollen Manager. Das sind nervenstarke Schaffer, tolle Leute, erfolgreiche Leute, Erfolgstypen, Führungskräfte, die auf allen Gebieten planen, die Dinge in Gang setzen, durchführen und zum Erfolg führen. Wenn sie es nicht zum Erfolg führen, dann werden sie gekickt, das ist klar. Sonst werden sie hochdotiert. Und das macht man auf allen Gebieten, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Forschung, im Erziehungswesen. Die Arbeitslosigkeit wird gemanagt, im Grundwasser wird gemanagt, überall wird gemanagt. Der Hunger der Welt wird gemanagt. Und die Krisen werden gemanagt, sogar die Schulden werden gemanagt bei uns. Erfolgreich offenbar, auch wenn sie immer größer werden. Das gehört dazu zum Management unserer Zeit. Und dazu gehört, dass man erfolgreich ist, dass man sich feiern lässt, dass man sich gut bezahlen lässt, dass man in aller Munde ist. Nur keine Schwächen zeigen, nur die Besten, nur die Stärksten sind oben. Sogar die Sachen des Reiches Gottes werden heutzutage gemanagt und den Bedürfnissen des Menschen von heute angepasst. Bloß ein Wort passt in dieses Management nicht hinein. Das ist wie die Faust aufs Auge. Meine eigene Begrenztheit und Schwäche, die passt nicht hinein. Ist ja nicht neu, dass der Mensch sich alles zutraut. Wir können alles. Die Schwaben sagen es dann noch humorvoll, außer Hochdeutsch. Aber wir können alles, wir machen alles. Und es war in dieser Zeit der Aufklärung, wo das so richtig durchbrach, ein sehr bescheidener Mann. Herder sagte von ihm, er war das größte Genie der damaligen Zeit. Aber er hatte nur, ich glaube, nur ein paar hundert Anhänger, die seine Schriften lasen. Und trotzdem hat er genau das Wesentliche herausgeschüttet. Es war Matthias Claudius, der Wandsbeker Bote. Und er hat uns ein Lied geschenkt, das in unserer Zeit aktueller ist denn je. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Das war übrigens auch das einzige Lied von Matthias Claudius, das in das Gesangbuch von Klauchau aufgenommen wurde. Aber natürlich, die Redaktoren des Gesangbuchs haben es umgedichtet und haben gesagt, denn das hat man nicht ertragen können, sind eitelarme Sünder. Nein, das kann man ja nicht mehr sagen. Da haben sie gesagt, wir fehlen mehr und minder. Also ein bisschen fehlen wir alle. Mehr oder minder, mehr minder als mehr. Aber das ist klar. Und doch hat Matthias Claudius den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir sind mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Können vor Gott sündige Menschen, von ihm getrennte Leute, die das Ziel nicht erreichen, die in allem tausendfach verfehlen. Und darum hat uns Petrus in seinem Brief, der ging an die kleinen asiatischen Gemeinden, also das heutige Türkei, da gab es viele Christengemeinden, und da gibt er die Bilanz seines Lebens wieder. Das, was ihm auf den Nägeln gebrannt hat, ihm, dem Apostel. Und hat gesagt, passt auf mit dem Hochmut, mit dem Stolz, mit der Selbstanbetung, mit der Verwirklichung eures Ichs. Sie wissen doch, wie er jung war, war der Petrus auch schon, wie heute wir alle junge, forsche Leute, die sagen, wir müssen die Dinge in die Hand nehmen. Herr Jesus, wenn du einen brauchst, ich bin da und ich schreibe deine Sache. Und du kannst auf mich bauen. Jesus sagt, pass auf. Ehe der Gockel dreimal kräht, bist du schon gefallen. Mach doch's Maul nicht so weit auf. Und das andere Mal sagt Jesus, also sagt, du musst doch nicht sterben, sagt er, geh weg, Satan. Du merkst gar nicht, dass du nicht göttlich redest, sondern menschlich, fleischlich. Und das hat ihm Jesus dann beim Abschied auch noch gesagt. Es wird der Tag kommen, da wird ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Also, selbstsicher war er forsch, erfolgreich, selbstbewusst, von der Welt geachtet. Aber wie war denn das? Wie hat denn eigentlich der Weg mit Jesus angefangen? Erinnern Sie sich noch bei dem Fischfang? Da durfte ich auch bei Ihnen gerade predigen, Lukas 5. Eigentlich hätte er aussteigen müssen, Herr Jesus, klasse, guck mal, wenn ich die Netze auswerfe und du mir den Segen gibst, dann funktioniert alles. Petrus ist ausgestiegen, hat sie auf den Boden geworfen und hat gesagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Da hat er es begriffen. Und alles, was in meinem Leben drin ist, kommt von dir. Es ist ein Wunder deiner Güte und deiner Gnade. Weil das seine Lebensbilanz war, schreibt das Simon Petrus diesen kleinen asiatischen Gemeinden. Und er hat das selber schmerzhaft erlebt. Selbst in der kleinen Runde, wo es eigentlich noch gar nicht gefährlich war, wo die Magd nur gesagt hat, du warst doch auch mit Jesus von Nazareth. Da hat er Jesus verleugnet. Nicht mal da hat er durchgehalten. Und das ist erschütternd, dass Gott stolze Christen, Jesus-Leute, demütigen kann, demontieren kann, in ihrer Sicherheit überführen kann, in ihrer falschen Sicherheit. Und jetzt möchte ich auch ein Wort einfach sagen, ich freue mich immer an den jungen Leuten. Ich könnte heulen mit euch, weil ich weiß, wie viel Demütigungen euch Gott noch zumutet. Und die Älteren können es euch erzählen. Wir alle haben viele Demütigungen erlebt, aber sie sind uns zum Heil geworden. Da hat uns Gott runtergeholt. Da sind Dinge missraten in unserem Leben, obwohl wir gebetet haben. Da wurden uns Berufswege verschlossen. Da kamen schwere Krankheiten, die uns lange lahmgelegt haben. Da war Verrat von Freunden, Enttäuschungen, Misserfolg. Und Gott hat zugelassen. Darum ist mein erster Punkt, wir können alle am lebendigen Gott schrecklich zerschellen. Da steht ja da, Gott widersteht den Demütigen. Es ist ein großes Missverständnis heute, als ob das Wort Gottes immer Seelentrost wäre. Das Wort Gottes erschüttert, das haben schon die Väter festgehalten, durch das, dass es uns trifft, erschüttert uns. Und erst wenn wir erschüttert und getroffen sind, wenn wir erzittern, können wir auch den Trost vernehmen. Es geht nicht anders. Es geht nicht mit Witzchen, sondern man muss das tiefer sehen. Sie wissen, wie das ist, wenn ein großes Schiff auf einen Felsen fährt. Das ist furchtbar. Eine Schiffskatastrophe. Läuft auf Grund. Und dann ist das Leck geschlagen. Gott kann uns zerschellen lassen am Felsen. Warum lässt uns das Gott zu? Weil wir Menschen alle von Natur aus diesen verrückten Virus haben. Das ist das Schlimmste. Schlimmer als Ehek und Vogelgrippe und was alles sich nachher doch als bloß Flop herausstellt. Aber der eine ist ein ganz schlimmer Krankheitsvirus, dass wir uns selbst maßlos überschätzen. Und das ist heute die Krankheit der Christenheit. Jeder meint, wir sind ganz toll und ganz wunderbar. Unsere Gemeinde, die ist super. Da kann man bloß noch ein Pressehaus einrichten, damit die ganze Welt die ganzen Schönheiten erfährt, wie toll wir das alles machen. Und seit Kindertagen haben wir das. Wir sind stolze Leute. Vielleicht denken wir sonst, wir sind doch gar nicht so stolz. Doch, wir sind stolz. Wir sind auch darin stolz, dass wir uns über andere erheben. Nicht bloß wie dieser Pharisäer, der sagt, ich bin ja nicht so wie dieser Zöllner. Sondern das gehört ja immer dazu, dass man sich mit anderen vergleichen muss und sagen kann, ich bin doch erfolgreicher, besser, wirksamer, ich tue doch mehr. Denn den Ehrgeiz braucht man in der Welt, wenn man etwas erreichen will. Und da muss man sich anstrengen und da muss man gute Noten bringen und da muss man Treppchen erreichen und da muss man Ehre haben. Aber bei Gott gilt es nichts. Und das ist ein Unterschied zwischen dem, was in der Welt gilt, übrigens von den Tagen der ersten Menschen bis heute. Und das wird in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu noch am allerschlimmsten werden, in der Herrschaft des Antichristen, der sich nochmal alles anmaßt und alles löst. Mit dem Ehrgeiz, und Gott lässt das bei seinen Leuten nicht zu. Gott lässt das bei seinen Leuten nicht zu. Er kann seine Leute demütigen. Sie müssen mal durch die Bibel hinterher, das ist ein Thema, das überall in der Bibel vorkommt, aber kaum gepredigt wird. Wenn Sie es mal etwa lesen, im Hesekiel 27 und 28, da wird über die Weltstadt Tyrus geredet. Das war für mich sehr eindrücklich, wie vor vielen Jahren einmal dort stand, wo einst die Stadt Tyrus war. Eine Riesenweltstadt, die ja Israel große Not gemacht hat. Und da hat Gott angekündigt, er wird diese Stadt Tyrus auslöschen und das geht anders als in Sidon. Sidon wird wieder aufgebaut, das ist genauso. Auf den Trümmern wurde Sidon aufgebaut, da können Sie heute durchlaufen durch die Basare. Tyrus wurde, wie das Wort Gottes in Hesekiel 27, nie mehr aufgebaut, sondern an einer ganz anderen Stelle. Und dort steht, da stehen die Fischer und spannen die Netze aus, dass die Bibel so buchstäblich, auch in solchen Details, das verschlägt einen den Atem. Das sind die Fischernetze gespannt. Und da stehen die Fischer genau dort, wo die Ruinen vom alten Tyrus stehen. Wir haben das ja sonst nur noch bei Korazin und Bethsaida und Kapernaum, auch wie Jesus gesagt hat. Und da steht in Hesekiel 28, weil sich dein Herz überhebt, dass du so schön bist. Ach ja, verstehen wir bei einer Stadt. Darum will ich dich zu Boden stürzen. Und ganz ähnlich kennen wir es bei Babel. Die Trümmer haben wir immer wieder gesehen in Irak vom alten Babel. Und dann sind uns die Worte noch im Ohr in der Wiedergabe des Dichters. Jehova, dir spreche ich auf ewig und ich bin der König von Babylon. Aber der Paulus sagt, das ist die Not. Und da sagt der Petrus, dass das in den Christen genauso wirkt, dieser Hochmut, diese Selbstüberheblichkeit, sich erhaben denken über andere. Meinen Sie, ich sei frei davon? Gar nicht. Ich sage ja, darum hat Gott an mir gearbeitet. Das tut auch mal gut. Wenn man wieder sieht, Anbetung seiner selbst, Selbstverwirklichung, Vergötzung des eigenen Ichs, das ist ja heute die Triebfeder in Politik und in Wirtschaft und in Gesellschaft. Und das war bei den alten Babyloniern so, bei den alten Griechen, bei den Hellenisten, das war bei den Römern so, bei den römischen Tyrannen natürlich erst recht, die Diktatoren, die dort herrschen, die Cäsaren, der Augustus, der Erhabene. Und dann haben wir den Domitian, den größten Christenschlechter, der dann den Johannes nach Patmos schickt und all die Leute. Es gibt viel Hochmut in dieser Welt. Es gibt einen gottlosen Hochmut, es gibt einen intellektuellen Hochmut, es gibt einen rassistischen Hochmut. Da kämpfen alle dagegen an. Aber es gibt auch einen frommen Hochmut und es gibt einen geistlichen Hochmut. Und das müssen wir einfach erkennen bei diesem geistlichen Hochmut, da sind wir aufgeblasen und vergessen den lebendigen Gott. Es gibt ein Jesuswort in Lukas 16, Vers 15 auch. Ich habe noch nie gehört, dass darüber gepredigt wurde. Da sagt Jesus im Originalton, was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Damit kann Jesus nicht arbeiten. Und warum schreibt das der Petrus noch in seinem Brief? Weil er das der Gemeinde sagt, da geht es ihm ja in diesen Versen, wenn Sie die Umgebung angucken, da geht es um die Gemeinde, um die Christenheit. Und die Christenheit zerfällt wegen menschlichem Hochmut. Johannes schreibt es im dritten Brief des Johannes, Diotrephes will hochgehalten sein. Darum hat er dem Apostel widersprochen und hat nicht mal den Johannes anerkannt. Das ist eine Not. Menschliche Eitelkeit, menschlicher Hochmut. Aber wie geht denn das überhaupt, dass man demütig wird? Ludwig Hofacker hat natürlich eine geniale Predigt über den ganzen Abschnitt gehalten. Und das sagt Ludwig Hofacker, das größte Wunder in der Welt überhaupt und in der ganzen Bibel, das größte Wunder, größer als jede Totenauferweckung, ist, wenn ein Mensch sein Sündersein begreift. Das ist das größte Wunder. Wenn er weiß, ich kann ohne Gottes Gnade gar nichts. Ich bin auf ihn angewiesen durch und durch. Wenn er seine eigene Niedrigkeit überhaupt auf einmal erst erkennen kann, jetzt können Sie in der Weltliteratur einmal forschen und alles durchsuchen, das gibt es nirgendwo in der Weltliteratur. So ausgesprochen wie im Wort Gottes. Ja, es geht dann so weit, wenn Sie ein wenig googeln, merken Sie, dass die Demut überhaupt ein christlicher Sittenbegriff ist. Das ist bei den anderen nicht üblich. Da muss man Selbstvertrauen bauen. Da muss man sagen, wir coachen dich. Da wirst du erfolgreich und das kriegen wir hin. Wir reden dir das ein. Du musst vorm Spiegelchen stehen, ich bin der Beste. Und geh das Selbstvertrauen. Aber Gott hat es keinen Wert. Und darum ist das wichtig, dass wir das erkennen. Den Demütigen gibt Gott Gnade, aber er kann stolze Leute zerbrechen. In den Sprüchen Salomo steht, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Oder im Jakobusbrief steht, der Geist Gottes wird den Stolz nicht ungestraft durchgehen lassen. Und dann denkt dann mal dran, was der Paulus für ein großer Mann war. Ich kenne überhaupt keinen christlichen Arbeiter, der so als Missionar erfolgreich war. Er beschäftigt sich mit dem Rühmen sogar. Er sagt, ich könnte mich eigentlich rühmen, aber tat seinen Dienst mit Furcht und Zittern. Weil er wusste, alle meine Gaben garantieren überhaupt null und nichts. Und all meine Gaben sind auch nur ein Gnadengeschenk Gottes. Oder er fragte vor seiner Evangelisation, wer ist dazu tüchtig? Keiner ist von uns aus tüchtig zu dem Dienst. Darum ist ganz gut, wenn Sie Bammel haben und sagen, ich kann das alles nicht. Ich kann nicht wirken für den Herrn. Aber das ist ja ihm so wichtig, dem Petrus. Und wenn Sie seinen Brief kennen, wissen Sie, dass das ja seine Botschaft war. Auch gerade wenn du dich richtig erkennst im Licht von Jesus, blicke auf Jesus. Das ist eine ganz herrliche Sache, dass wir Buße tun. Und Buße heißt ja nicht bloß Kopf runterhängen, sondern Buße heißt umdrehen, Christus erkennen, Christus ergreifen. Er gibt den Demütigen Gnade im Übermaß. Und das ist das Allergrößte. Er schenkt sich selbst und gibt sich. Und darum ist so wichtig, dass wir nicht den Balken im eigenen Auge übersehen und an den Splittern der anderen uns aufhalten. Das war der erste Punkt. Man kann schrecklich aufs Riff auflaufen, aber jetzt... Nur Jesus war ganz anders. Also bei Jesus ist das sein Kennzeichen. Er war von Herzen demütig. Da steht auch schon bei Mose drin. Niemand war so demütig wie Mose. Ausgerechnet er, der Adoptivsohn der Tochter Pharaos war. Aus dem besten Stall Ägyptens stammte der. Der hatte alle Verbindungen, diplomatische Ausbildung, wissenschaftlich trainiert. Der Demütigste von allem. Es ist interessant, dass Gott solche Leute gebrauchen kann. Demütige Leute, aber die sich Gott zur Verfügung stellen. Sagen, nimm mich, ich gebe mich dir. Wie wir einst das Werk Christliche Fachkräfte international gegründet haben, druckten wir ein Infoprospekt und da habe ich einen Text geschrieben und haben gesagt, es war uns ein bisschen die Sorge, wir kriegen lauter junge Leute, die sagen, hoppla, jetzt komme ich. An mir wird die ganze Welt genesen. So 9-mal Kluge, die sagen, wir wissen alles, was in der dritten Welt falsch läuft und die Afrikaner sollen mal stramm stehen und die werde ich schon zurechtweisen, so Oberlehrer. Sie wissen, was ich meine, Besserwisser. Und dann haben wir hineingeschrieben, es müssen demütige Leute sein. Aber mit dem haben wir nicht gerechnet. Dass das mit anderen zusammen eine Anfrage im Bundestag uns einbrachte. damals von der Opposition, was denn das sein sollte mit der Demut. Das müssen doch tüchtige Leute sein, die an sich selber glauben. Nein, ich weiß gar nicht mehr, was damals dann rausgenommen haben, um des Friedens willen. Sicher wäre es ein Fehler gewesen, denn das müssen demütige Leute sein, weil Gott nicht anders arbeiten kann. Mit Leuten, die sich von Gott fortwährend korrigieren lassen, die auf ihre Mitbrüder hören, die auch das Wort des Mitarbeiters neben ihnen akzeptieren. Und Sie kennen ja, dass das in Deutschland auch die Runde gemacht hat, dass Demut eine Hundetugend sei. Das wird nicht nur Heinrich Heine nachgesagt, sondern auch Friedrich Nietzsche. Und auch in der unzähligen Geschichte des Dritten Reiches. Aber zum Glück steht es immer noch in der Bibel, allem zum Trotz, dass wir uns demütigen sollten vor dem lebendigen Gott, nicht vor Menschen. Vor Menschen soll ich nicht demütigen, wir sind nicht der Menschenknechte. Vor Gott demütigen, vor Gott wissen, was ich bin. Und das ist so herrlich, wenn man das einmal sieht, dass ich ihn brauche in allem, dass ich gar nicht viel machen kann. Wie hat Jakob gesagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir erwiesen hast. War der große Jakob, Stammvater des Glaubens. Ein Abraham betet, ich habe mich unterwunden, mit dir zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Und Abraham wusste, obwohl er der Fürst des Glaubens war. Ein David sagte, als seine Frau, es war eine sehr unglückliche Ehe mit der Michael, die hat ihn auf die Schippe genommen, hat gesagt, ah, der König hat sich wieder heute blamiert vor dem Volk, hat der David zu seiner lieben Ehefrau gesagt, ich will noch viel geringer werden. Es geht mir nicht um Ehre vor den Menschen. Es geht mir darum, dass Gott mein Leben gebrauchen kann. Und was hat dieser David mit Gott gefochten und erstritten? Nicht bloß beim Goliath. Was war das für ein Mann des Glaubens? Aus der Demut heraus ist er starr geworden und mutig, weil er die Verheißungen des Glaubens genommen hat. Ich finde das auch so schön, dass uns liebe Lied von der Helga Winkel, der Eidlinger Diakonisse, im Gesangbuch steht, Herr, wer mich festhält, deine starke Hand. Aber da haben es wieder Redaktoren nicht ausgehalten und haben da was verändert im Gesangbuch. Sinnigerweise, ohne die Dichterin noch zu fragen, die ja in Kohlberg im Altersheim lebt. Ein Telefonanruf hätte ja nicht mal 2 Cent gekostet. Da hat sie ja gedichtet, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Wahrscheinlich hat man es als ein Wort empfunden, das nicht in die feministische Theologie hineinpasst. Die Lammesart. Wir sind doch stolze Leute. Und dann hat man gemacht, Herr, präg tief in mich deines Leidens Sinn. Nun, der Sinn des Leidens von Jesus ist gut. Ich kann jedem bloß raten, wenn wir nachher diesen Vers singen, singen Sie ruhig die ursprüngliche Version. Präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Denn das gilt auch für Männer. Jesus kann uns nur gebrauchen, nicht als wilde, reißende Löwe. Er sendet uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber mit der Lammesart können wir nur siegen. In der Schwachheit des Lammes, aber in der Kraft von Jesus und in der Fülle seiner Gnade. Und das ist so groß, darum ist jetzt so wichtig, gib Jesus in deinem Leben Raum. Lass Jesus in dein Leben ein. Er muss deine Stärke, deine Kraft sein. Er muss dich erfüllen. Das ist hier versprochen, den Demütigen gibt er Gnade. Wahrscheinlich haben wir immer dieses Wort Gnade nur so ganz bisschen verstanden. So ein bisschen, ja, Jesus ist geduldig mit mir und er ist gnädig. Nein. Schön, dass es nächstes Jahr in der Jahreslosung heißt, dass sich die Kraft Gottes und seine Gnade in meiner Schwachheit vollendet. Genau dort. Da will Jesus Raum haben und er hat die Schwächsten hat er zu den größten Zeugen gemacht und hat die größten Wunder durch die Schwächsten gemacht. Wenn man in seiner Gnade bleibt, in seiner Gnade beginnt und mit seiner Gnade aufhört. Und das gilt für unsere Gemeinden, für alles, was wir packen. Auch wenn viel Fleiß drin ist, da lohnt es sich, weil die Gnade da ist, lohnt sich auch der Einsatz. Und wir dürfen in aller Schwachheit und Ärmlichkeit wissen, dass nicht große Menschenmacht das ist, was uns fällt. Der Christenheit war auch nie das Geldproblem, auch nie menschliche Fürsprache oder die Armeen der Welt oder der Fürsprache der Politiker. Auch wenn wir evangelisieren, brauchen wir nicht die Anleihen an der Welt, sondern was entscheidend ist, dass Jesus in seiner Güte und Gnade uns nahe ist. Steht in der Offenbarung noch die Geschichte von Laodicea, einer Gemeinde, die sagte, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und darum ist es so groß, dass uns diese Verheißung gilt. Gnade, Gnade, pack zu, deck dich ein, nimm sie in der ganzen Fülle. Was dich heute quält? Ihr habt gedacht, ich hätte gerne in eure Herzen geschaut, wie viel Jammer und wie viel Leid drin ist. Er gibt Gnade die Fülle. Du kannst es gar nicht packen. Und dann lies weiter, welche großen Zusagen da sind. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Er macht aus uns Leute, die er für würdig hält, dass wir seine Kinder sind. Zu Söhnen Gottes macht er uns. Und er gibt uns Aufträge in der Welt und gebraucht uns, dass wir Einfluss nehmen können. Was schenkt er uns alles in Familie und Beruf, an Erfolg? Wir können nur staunen und sagen, Herr, du hast gemacht. Und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Ich entdecke erst dich wieder. Lassen Sie mich noch einmal zum Schluss auf den David zurückkommen. Es gibt einen wunderschönen Psalm, ich finde ihn den schönsten Urlaubspsalm. Es sind ja jetzt noch einige von Ihnen gerade vom Urlaub zurückgekehrt. Da schreibt er im Psalm 131, Herr, mein Herz ist nicht hochmütig. Und meine Augen sind nicht stolz. Er, der große König Israels. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Das ist der größte Frieden, den Jesus schenkt. Dass ich ganz still werden kann. Herr, ich gehe nicht mehr mit Dingen um, die ich nicht verstehe, die ich nicht lösen kann. Weltprobleme, Schwierigkeiten, auch Probleme meines Lebens. Ich gehe nicht um, sondern mir ist wie ein entwöhntes Kind, so steht es eigentlich da bei seiner Mutter, dass nicht mehr die Mutter mich braucht, aber geborgen im Schoß der Mutter liegt und sagt Ja zu Gottes Wegen. Herr, du führst mich und ich bin dein. Er ist entwöhnt von seinen heißen Sehnsüchten und Wünschen, sagt ich, Herr, du hast mich lieb, gebrauche mich. Und das ist wunderbar. Jeder Tag wird ein Segenstag mit dir sein. Und ich brauche nicht mehr leisten, als ich kann. Das gilt jetzt auch für die Alten. Schwer, wenn man einfach immer mehr weggeben muss von Körperkraft und Wirkungskraft. Und der Herr sagt, lass dir es genug sein. Meine Gnade, da kommt's, die vollendet sich in deiner Schwäche. Und du darfst noch viel wirken für den Herrn. Und dein Leben wird voller Frucht sein. Das ist das Allerschönste, wenn wir Frucht treiben dürfen. Und das ist mir ganz wichtig, zum Schluss nochmal zu sagen, nicht, dass einer meint, da wird mir mein Selbstvertrauen geraubt. Genau das Gegenteil ist. Da im Glauben gibt es keinen Burnout mehr. Weil man vertraut auf den Herrn, dessen Quelle ohne Ende ist, der ununterbrochen gibt. Und gerade in meiner Schwachheit darf ich nehmen und nehmen in der Fülle. Und er gibt mir dieses mutige Vertrauen auf ihn, nicht mehr das Selbstvertrauen, dann sind wir auch nicht mehr enttäuscht an unserem Versagen und an unserer Sünde, sondern wir wissen, wir haben einen Herrn, an den wir uns klammern. Und da kann ich mit meinem Gott über Mauern springen. Und ich kann Großes tun, wenn er mich heißt. Und das ist was Wunderbares. Petrus schließt diesen Abschnitt, diese paar Verse, mit einem ganz wunderbaren Segenswort. Er sagt nämlich dieser Petrus, der Herr wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, ausrüsten, stärken, kräftigen, auf einen festen Grund stellen. Er, und dann heißt es nochmal, alle eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Mensch, das ist eine Sache. Das ist eine Zuversicht. Das ist ein Standpunkt und ein Felsen, der ist größer als alle löchrige, hochmütiger Stolz, auf den ich mich sonst verlassen habe. Der Herr sorgt für dich und lass ihn sorgen und halt dich ganz fest an ihn. Amen.